Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Heute, vor 100 Jahren, am 4. Februar 1920, bekamen deutsche Arbeiter das Recht, Betriebsräte zu gründen. In Zeiten von Digitalisierung und Start-ups mit neuen Arbeitsformen braucht man sie heute überhaupt noch? Johanna Wenkebach, wissenschaftliche Direktorin des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeitsrecht der Hans-Böckler-Stiftung, dazu.
Früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo es zu einem Interessenkonflikt kommt, der sich nicht mehr am Kickertisch klären lässt. Auch wenn jetzt viele aufgrund der Arbeitsmarktsituation gerade von den Hochqualifizierten vielleicht beginnen und ihr Gehalt zum Beispiel auf Augenhöhe verhandeln können, gibt es dann vielleicht Probleme, wenn sie sagen, ich bin jetzt Mutter oder Vater geworden und möchte kürzer treten. Und dann der Streit entsteht so nach dem Motto, geht aber nicht. Manche Verteilungskonflikte zeigen sich halt auch nicht im ersten Jahr, sondern erst später.
100 Jahre betriebliche Mitbestimmung. Ein Blick zurück und voraus in dieser Sendung. Zunächst aber schalten wir in den Handelssaal in Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, inzwischen ergreifen die Folgen des Coronavirus immer neue Bereiche der Wirtschaft. Jetzt sind auch die Ölpreise unter Druck. Der chinesische Ölriese Sinopec hat die Produktion in der größten Raffinerie des Landes um 600.000 Barrel pro Tag gesenkt. Die Ölpreise fallen. Der saudische König Salman hat mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Es gibt Beratungen von OPEC-Gremien. Heute ist sogar der Preis für Heizöl in Deutschland erstmals seit fast 2 Jahren unter 60 Euro gefallen. Wie sehr trifft das Virus die Ölmärkte?
Ja, es trifft die Ölmärkte immerhin. Momentan der Ölpreis wieder etwas erholt. Das Fass WTI, also amerikanisches Leichtöl, kostet $50.93. Das ist also wieder etwas über $50. Nichtsdestotrotz, Sie haben skizziert, es herrscht große Nervosität an den Rohstoffmärkten. Als Grund wird immer wieder genannt die Ausbreitung des Coronavirus und damit natürlich verbunden die Sorge, dass sich mittel- bis langfristig das weltweite Wirtschaftswachstum abschwächen könnte. David Kohl ist zu Gast, Chefvolkswirt bei der Bank Julius Bär. Herr Kohl, gibt es denn diesen direkten Zusammenhang?
Ja, auf eine Art bestimmt natürlich. Der Ölpreis wird auch wie viele Märkte durch das Angebot und die Nachfrage bestimmt. Und da sind insbesondere hier die Nachfragesorgen hier im Spiel, dass man das in Kauf nimmt. Aber es gibt noch einen wichtigeren Faktor, der den Ölpreis und dann diese starken Schwankungen bestimmt. Und das ist halt die Risikoaffinität der Anleger. Also wie stark geht man in solche Risikoassets, in solche Risikorohstoffe hinein? Und da zählt Öl eben zu einer denen, der ist immer dann beliebt, wenn der Risikoappetit recht hoch ist. Und das Virus hat eben nicht nur hier die Nachfrage gedämpft, und das sind die fundamentalen Befürchtungen, sondern vor allen Dingen auch den Risikoappetit der Anleger. Und da leiden klassischerweise diese Rohstoffe, die sehr nah am Zyklus der Ökonomie hängen.
Die OPEC-Staaten und weitere Förderländer wollen sich heute und morgen über das weitere Vorgehen beraten. Wie ernst ist die Lage?
Na, bei den OPEC-Ländern ist natürlich auch immer die Aussage, wenn wir was tun, dann versucht man hier die Stimmung am Markt zu beeinflussen. Dass die OPEC-Länder jetzt wirklich von einem Tag auf den anderen das Angebots-Nachfrage-Gleichgewicht tatsächlich beeinflussen können, das ist eher fraglich. Wir haben seit geraumer Zeit ein Überangebot an Öl, also recht reichliche Versorgung für die globale Ökonomie. Und die OPEC versucht natürlich jetzt hier hauptsächlich durch die Beeinflussung der Stimmung, also man geht ja auch in die Presse, man sagt, dass man sich hier trifft, also hier zu beeinflussen, um auch die Märkte in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
Die OPEC versucht, die Märkte zu beeinflussen. Sagen Sie, wenn man mal schaut, die Macht der OPEC ist heute längst nicht mehr so groß, wie das früher mal der Fall gewesen ist. Andere Anbieter, beispielsweise die USA, sind mittlerweile auch auf dem Markt. Wie sehr verändert das?
Da gab es eine große Veränderung in der Ölproduktion, eine technologische Veränderung. Das sogenannte Fracking, also das, wie man in den USA hauptsächlich das Öl gewinnt, hat nicht die USA wieder zu einem starken Produzenten von Öl gemacht, sondern man ist auch hier sehr viel schneller im Angebot schaffen und im Angebot zurückfahren. Man kann hier dort die Produktion relativ schnell hochfahren, und seit geraumer Zeit erleben wir, dass das eben nicht nur Nischenanbieter in den USA sind, die diese Technologie ausprobiert haben, sondern die großen Ölkonzerne steigen da ein mit sehr, sehr viel Geld. Und da hat natürlich die OPEC sehr viel an Macht eingebüßt, was hier die Preise zu beeinflussen geht. Und ihr bleibt fast nur noch eben dieses Instrument der Marktbeeinflussung durch PR, durch Ankündigung.
Öl ist ein wichtiger Rohstoff für die Produktion, aber auch für den Transport. Nichtsdestotrotz, es ist ein endlicher Rohstoff. Die Suche nach Alternativen, die gibt es, die läuft. Wie weit ist man da gekommen?
Bei der Endlichkeit, gerade beim Angebot, ist man relativ entspannt. Eine Entwicklung haben Sie schon erwähnt oder haben wir schon erwähnt, die Fracking-Technologie, die hat sehr viel weiter das Angebot erweitert. Aber wir sehen auch immer wieder in anderen Bereichen, Norwegen zum Beispiel hat neue Ölfelder erschlossen, ganz überraschend, wo man gesagt hat, hier, wir kommen auch nicht mehr weiter mit der Produktion voran. Und dann haben Sie immer noch politisch eingelockte, verschlossene Ölfelder, wie zum Beispiel in Libyen oder im Iran. Das heißt, man macht sich derzeit sehr wenig Gedanken darüber, dass wirklich das Angebot nicht reicht, sondern vielmehr darüber, in die Entwicklung, die dahin geht, brauchen wir überhaupt noch so viel Nachfrage an Öl?
In 5, in 10 Jahren, sagen wir in 20 Jahren, was glauben Sie, wie wird der Ölmarkt sich entwickeln?
Das ist, da wird es wahrscheinlich die Nachfrage sein, die hier den Ölmarkt diktiert. Das heißt, die Tendenz geht ja gerade über diesen langen Zeitraum hinsichtlich weniger Ölnachfrage. Und das wird den Druck dauerhaft nach unten drücken.
Das sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, auch aus Köln. Dank an Herrn Kohl und Frau Welle. Schauen wir auf den DAX. Der war ja letzte Woche gebeutelt wegen des Coronavirus. Wie sieht es denn heute aus?
Deutlich erholt, der DAX mehr als 1%. Im Plus steht jetzt bei 13.220 Punkten. Auch die Börsen in Asien haben zugelegt und zwar nicht nur in China, sondern auch am Tokyota-Aktienmarkt, den Nikkei-Index, 0,5% im Plus. Wobei die Ausbreitung des Coronavirus, das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema hier auf dem Parkett.
Tesla, der Elektrobauer aus den USA, ist jetzt an der Börse so viel wert wie VW und BMW zusammen. Wie kommt das denn?
Ja, man muss sich die Dimensionen mal klar machen. VW und Toyota, das sind die beiden größten Autokonzerne der Welt. BMW, ein weltweit operierender Autohersteller. Tesla, ein Konzern, der Elektrofahrzeuge produziert, der aber auch viele Verluste produziert. Tiefrote Zahlen, der in einer Nische tätig ist. Das deutliche Plus hängt damit zusammen, dass Teslas Gemeinschaftsunternehmen mit dem Batterielieferanten Panasonic erstmals schwarze Zahlen geschrieben hat. Also ich denke mal, da schwingt viel Hoffnung mit.
Die Google-Mutter Alphabet hat Zahlen vorgelegt und mit welcher Resonanz?
Anleger enttäuscht, das Wachstum zwar im Plus, aber das Geschäft der Tochter Google schlechter als erwartet und die Aktien mehr als 2% im Minus.
Und die Aktie von Bayer heute mit Kursanstieg, woran lag das?
Steigt 2,5%, einfach weil es Vergleichsverhandlungen zwischen Bayer und Tausenden von Glyphosat-Klägern gibt und da hofft man, dass das alles zu einem guten Ende kommt.
Euro, Anleihen und Gold fehlen uns noch.
Der Euro wird mit 1,1050 gehandelt, die Umlaufrendite von minus 0,44 auf minus 0,41% gestiegen und die Feinunze Gold 1.567,41 $.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir bleiben beim Thema Börse, gehen aber nach Eschborn in den Frankfurter Speckgürtel. Dort liegt die Verwaltungszentrale der Deutschen Börse. Einmal im Jahr pilgern Vorstände, Händler, Politiker und Finanzjournalisten dorthin zum Neujahrsempfang der Deutschen Börse, so auch dieses Jahr. Nirgends sieht man so viele Spitzenbanker und Börsianer in lockerer Runde zusammen. Man hört sich an, was die Börse im neuen Jahr vorhat und lauscht einem prominenten Gast. Dieses Jahr war es Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Aber nicht nur er zog die Aufmerksamkeit auf sich. Volker Hirt berichtet.
Erst war sie da, Petra Roth, die einstige ewige Oberbürgermeisterin, die Grande Dame Frankfurts. Aber dann kam sie, Christine Lagarde, die neue Chefin der Europäischen Zentralbank. Da war dann mehr Lametta. Die feine Gesellschaft der Wirtschafter, Banker, Versicherer, Unternehmer, Vorstände, alle bildeten Spalier. Und die hochgewachsene Französin neigt ihr Haupt nach links und rechts. Honneurs, Applaus, Bussi Bussi. Und schon kann's losgehen mit den Reden. Da darf sie sich was anhören, zum Beispiel von Jens Weidmann, Chef der Bundesbank. Das mit den niedrigen Zinsen, da müsse man aufpassen, das kann doch nicht ewig so weitergehen.
Die Notenbanken müssen im Auge behalten, dass eine langanhaltende Politik des lockeren Geldes zum Aufbau von Ungleichgewichten im Finanzsystem beitragen kann, denn diese Ungleichgewichte können auf lange Sicht die Preisstabilität gefährden.
Andere sind da ein bisschen milder, wie zum Beispiel Wolfgang Wrabetz, der hessische Landesbeauftragte für das Versicherungswesen und ehemaliger Vorstand von Helvetia. Von niedrigen Zinsen hätten bisher fast alle profitiert.
Auch der deutsche Finanzminister hat eine Menge davon. Das wird immer so unterschlagen, wenn man sagt, ja, die Südeuropäer sanieren damit ihre Haushalte. Nein. Die schwarze Null ist bei uns nur zu halten, weil der Finanzminister genauso davon profitiert. Und deshalb glaube ich, dass viele Regierungen in der Tat auch ein Interesse daran haben, es so zu belassen. Und deshalb wird es leider wahrscheinlich vorläufig auch so bleiben in der Sache.
Nicht nur, weil sie da ist. Es kommt auch ausdrücklich Lob, dass sie nämlich überhaupt erschienen ist. Erst beim Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt und jetzt auch noch bei der Deutschen Börse AG. Das ist natürlich nicht gerade unter das einfache Volk mischen, aber ist schon tausendmal mehr, als ihr Vorgänger Mario Draghi geneigt war zu tun. Und genau das ist auch die Message von Jens Weidmann. Lasst uns alle runterkommen vom Elfenbeinturm, kommt zu den Menschen und vor allem redet so, dass es die Menschen auch verstehen. Denn Menschen zu erreichen, sei nicht selbstverständlich.
Zeitungen kommen immerhin auf 30%. Romane von Charles Dickens auf 40%, Songs von Elvis Presley werden von 60% der erwachsenen Amerikaner verstanden und die Wahlkampfreden von Donald Trump, die können sogar 70% der Zuhörer erreichen. Das dürfte zumindest einen Teil seiner Popularität erklären.
Dann darf Theodor Weimer ran, Chef der Deutschen Börse AG, und erwirbt, was Wunder, für Aktien. Ganz launig und sehr verständlich gibt sich der Gastgeber, aber Verständnis fehlt ihm für die Pläne einer Finanztransaktionssteuer.
Ich verstehe als Börsenchef nicht, dass angesichts niedrigster Zinsen Eigenkapitalanlageformen, meine Damen und Herren, immer höher besteuert werden. Stichwort Finanztransaktionssteuer.
Da nickt auch Christine Lagarde mit dem silbernen Haupt und neigt wieder dasselbe beim Abmarsch durchs Spalier der dunklen Anzugträger nach links und rechts. Die Deutsche Börse AG hat mit ihr eine neue Freundin, die sich, wäre ein bisschen mehr Volk da gewesen, sich tatsächlich drunter gemischt hätte.
Und Volker Herd ist da gewesen und hat berichtet. Themenwechsel. Vor 100 Jahren, am 4. Februar 1920, wurde das Betriebsrätegesetz erlassen, der Vorläufer des Betriebsverfassungsgesetzes, das jetzt die Mitbestimmung in Betrieben in Deutschland regelt. Eine Zeitreise zurück zur Geburtsstunde der betrieblichen Mitbestimmung. Wie lief die ab? Wie waren die Zeiten damals? Der Erste Weltkrieg gerade vorbei, die unruhigen frühen Jahre der Weimarer Republik. Birgit Becker, die tarifpolitische Expertin unserer Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion, habe ich vor dieser Sendung gefragt, was lässt sich sagen zum historischen Rahmen des Betriebsrätegesetzes?
Ja, unruhig, spannungsgeladen, das sind schon die richtigen Attribute. Die Arbeiterbewegung damals war tief gespalten. Auf der einen Seite die Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung. Bis März 20 stellte die SPD den Reichskanzler Gustav Bauer. Auf der anderen Seite die Kommunisten in der DKP, die Sozialisten in der USPD. Die Rätebewegung gab es noch, aber sie hatte sehr an Einfluss verloren. Dieses Betriebsrätegesetz wurde beschlossen gegen die Stimmen der rechtsbürgerlichen Abgeordneten und auch gegen die Stimmen der USPD. Die hatte nämlich damals 22 von 421 Sitze in der Nationalversammlung. Das Gesetz regelte zwar erstmals, dass Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten einen Betriebsrat wählen mussten. Kleinere Betriebe mit mehr als 5 Beschäftigten sollten immerhin eine Vertrauensperson für die Beschäftigten haben. Aber das Ganze ging Kommunisten und USPD überhaupt nicht weit genug. Die wollten nicht nur Mitsprache, nein, sie wollten Mitentscheidungsrechte. Und dieser Konflikt, wie viel Mitsprache haben die Beschäftigten und wie viel Macht haben sie? Dieser Grundkonflikt war da vor 100 Jahren und er besteht noch immer, sagt etwa die Mitbestimmungsexpertin der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Johanna Wenkebach.
Das ist zum einen die demokratische Beteiligung, ein Grundbedürfnis und auch eine Kultur in unserer Gesellschaft, die auch in der Wirtschaft ihre Berechtigung hat. Der andere Grund ist, dass das Arbeitsverhältnis in abhängiger Beschäftigung ein Machtverhältnis ist und deswegen braucht es Regulierung, um diesem Machtungleichverhältnis ein Gegengewicht entgegensetzen zu können.
Johanna Wenkebach von der Hans-Böckler-Stiftung, also grundsätzliche Fragen rund um die Mitbestimmung in Betrieben, die haben sich in 100 Jahren gar nicht so sehr gewandelt.
Aber wie tiefgreifend und sogar blutig die Proteste gegen dieses Betriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 waren, das ist weitgehend in Vergessenheit geraten.
Ja, und dabei sagen Historiker, dass das, was passiert war, wenige Tage vor diesem 4.2. vor 100 Jahren, genau nämlich am 13. Januar 1920, die blutigste Niederschlagung einer Demonstration war, die es in Deutschland je gegeben hat, bis auf den heutigen Tag, mit 42 Toten und etwa 100 Verletzten. Nun fand ja einen Monat später der Kapp-Putsch statt, dieser Putsch von rechts, danach der große Generalstreik. Und das hat wohl dieses Blutbad vor dem Reichstag aus dem Januar 1920 einfach verdrängt in der historischen Erinnerung. Es kam aber an diesem 13. Januar 1920, das war der Tag der zweiten Lesung des Betriebsrätegesetzes, zu einer Demonstration gegen das Gesetz. Aufgerufen hatten USPD und KPD, war eine legale Demonstration, Beschäftigte von Siemens, von AEG, von Daimler, von Knorr-Bremse. Alle dabei, die Teilnehmerzahl soll bei 100.000 Menschen gelegen haben, eher mehr. Und lange Zeit wurde den Demonstranten zugeschrieben, sie hätten Gewalt angewendet. Der Berliner Historiker Axel Weipert aber ist einer der wenigen, der versucht hat, die Ereignisse detailliert nachzuzeichnen. Der sieht die Eskalation auf Seiten der damaligen militärisch organisierten Sicherheitspolizei, der SIPO. Auf jeden Fall, das Betriebsrätegesetz ist eng verwogen mit der opferreichsten Demonstration, die es in Deutschland je gab.
Wenn Sie, Birgit Becker, jetzt in schnellen Schritten durch die 100 Jahre eilen, wie geht's denn weiter?
Also in großen Schritten. Die Nazis hatten keinen Platz für Betriebsräte. In den Betrieben galt das sogenannte Führerprinzip. 1934 war Schluss mit dem Betriebsrätegesetz. Dann 1952 wurden Betriebsräte erneut gesetzlich verankert im Betriebsverfassungsgesetz. Und bis heute gilt, in Firmen mit mindestens 5 Arbeitnehmern kann ein Betriebsrat gewählt werden. 1972 gab es eine umfassende Reform. Anfang der 2000er Jahre nochmal eine seit dem Stillstand. Allerdings hat die Große Koalition noch ein Reformprojekt auf der Agenda. Eins, das die Gründung von Betriebsräten erleichtern soll. Unter anderem, indem die Menschen besser geschützt werden, die sich dafür einsetzen. Dass das nötig ist, wundert einen. Aber da sagt die Mitbestimmungsexpertin Johanna Wenkebach, das sei auch nötig, denn es gäbe noch viel zu viele Möglichkeiten, Beschäftigten, die einen Betriebsrat gründen wollen, das Leben schwer zu machen.
Das betrifft zum einen den Kündigungsschutz, aber es geht auch um Befristungen, die nicht verlängert werden oder einfach um Schikanen. Deswegen wäre es wichtig, das Verfahren für die Gründung eines Betriebsrats weiter zu vereinfachen und die Personen, die das initiieren, stärker zu schützen und den Gewerkschaften ein stärkeres Recht zu geben, das von sich aus zu initiieren.
Immerhin, der Bundesarbeitsminister will noch in diesem Jahr, also im 100. der betrieblichen Mitbestimmung, ein neues Reformgesetz vorlegen.
Welche Auswirkungen haben denn Digitalisierung, neue Arbeitsformen und die völlig andere Arbeitskultur in Start-ups auf diese herkömmliche betriebliche Mitbestimmung? Betriebsverfassungsgesetz und Betriebsräte, passen die in die neue digitale Arbeitswelt?
Wenn man auf die Zahlen guckt, auf den ersten Blick nicht. In Westdeutschland arbeiten nur noch 42% der Beschäftigten in einer Firma mit Betriebsrat. Im Osten sind es 35%. Wenn man auf die Gesamtzahl der Unternehmen guckt, große wie kleine, da haben aktuell überhaupt nur 9-10% einen Betriebsrat. Auf der anderen Seite muss man sehen, bei den Betriebsratswahlen gibt es eine Beteiligung bei den Beschäftigten von etwa 75%. Das ist höher als bei politischen Wahlen. Naja, und die schöne neue mobile Arbeitswelt, die Sie beschrieben haben, hat die noch Platz für Betriebsräte? Johanna Wenkebach von der Hans-Böckler-Stiftung hat da keinen besonders romantischen Blick auf solche kleinen Firmen, in denen sich alle duzen und der beste Freund oder die beste Freundin zugleich der Chef ist.
Früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo es zu einem Interessenkonflikt kommt, der sich nicht mehr am Kickertisch klären lässt. Auch wenn jetzt viele aufgrund der Arbeitsmarktsituation gerade von den Hochqualifizierten vielleicht beginnen und ihr Gehalt zum Beispiel auf Augenhöhe verhandeln können, gibt es dann vielleicht Probleme, wenn sie sagen, ich bin jetzt Mutter oder Vater geworden und möchte kürzer treten. Und dann der Streit entsteht so nach dem Motto, geht aber nicht. Manche Verteilungskonflikte zeigen sich halt auch nicht im ersten Jahr, sondern erst später.
Also Betriebsräte, die können auch in sehr jungen, hippen Firmen sehr aktuell sein.
Und nochmal weg von den hippen Firmen. Im Zeichen der Digitalisierung stehen ganzen Branchen ja gewaltige Veränderungsprozesse bevor. Es werden alte Jobs verschwinden, im besten Fall neue entstehen. Haben in diesem Prozess Betriebsräte ihren Platz?
Ich denke, wenn beide Seiten, Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber, klug sind, dann ja. Betriebsräte sind schon jetzt diejenigen, die diese Veränderungsprozesse, die ja kommen werden, soweit sie es können, kritisch begleiten und auch darauf drängen, Beschäftigte mitzunehmen. Nach den Wünschen der Gewerkschaften sollen die Betriebsräte besser befähigt werden, sollen sich mehr externen Sachverstand zum Beispiel besorgen können, sollen sich selber klüger machen können. Und die Arbeitgeber, die Unternehmen, nun, wenn die klug sind, ich sagte es, dann sehen sie, dass jeder große Transformationsprozess, und solche gab es ja in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte immer wieder, solche Transformationsprozesse können immer besser gestaltet werden mit den Arbeitnehmern und nicht gegen sie. Und Betriebsräte sind, wenn man sie lässt, das hat ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte auch erwiesen, nicht Bremser in diesen Prozessen, sondern Vermittler und im besten Fall Mitgestalter.
Heute, vor 100 Jahren, bekamen Arbeiter in Deutschland das Recht, Betriebsräte zu gründen. Ich habe gesprochen mit Birgit Becker, der tarifpolitischen Expertin unserer Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Und jeder zweite Flüchtling hat 5 Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland einen Arbeitsplatz. Anita Fünffinger dazu.
Haben Sie Arbeit und ist das ein Hilfsjob oder entspricht er Ihrer Qualifikation? Bei den Fragen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB Geflüchteten gestellt hat, zeigt sich, fast 50% der Menschen, die seit 2013 nach Deutschland gekommen sind, gehen 5 Jahre nach ihrer Ankunft einer Arbeit nach. Und wiederum die Hälfte von ihnen arbeitet als Fachkraft oder in Tätigkeiten mit höherem Anforderungsniveau. 44% sind als Helfer tätig. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Nicht mal ein Drittel der Frauen, die mindestens 5 Jahre hier sind, arbeiten. Die Gründe sind laut IAB vielfältig. Sie haben keinerlei Berufs- oder Bildungsabschluss in ihrem Herkunftsland. Sie haben kleine Kinder oder sie beherrschen die deutsche Sprache nicht ausreichend.
Anita Fünffinger. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, nachdem der britische Premier Johnson und EU-Chefunterhändler Barnier gestern ihre doch recht unterschiedlichen Vorstellungen über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen deutlich gemacht haben, mahnen die Kommentatoren mehr Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten an.
London und Brüssel müssten sich zusammenraufen, heißt es in den westfälischen Nachrichten aus Münster. Wenn nicht, droht am Ende doch noch der No-Deal und damit ein harter Brexit. Das treffe auch Europa schmerzlich, vor allem die deutsche Autoindustrie. Europa fürchtet einen neuen Konkurrenten vor der Haustür mit Steuerdumping Marke Irland oder aggressiver Deregulierung auf den Finanzmärkten. Wenn der britische Premier so weitermacht, darf er nicht versäumen, die Brexit-Übergangsfrist rechtzeitig zu verlängern. Denn es bleibt sehr fraglich, ob es diese britische Regierung schafft, bis zum Jahresende ein passables Freihandelsabkommen mit der EU zustande zu bringen. Der Tagesspiegel aus Berlin betont, wir brauchen weiterhin enge Beziehungen. Beim Ausbau der Energienetze, bei Innovationen und Forschung fürs Klima, bei der digitalen Souveränität, bei einer europäischen Außen- und Verteidigungspolitik. Wenn Johnson sein Inselreich zum Paradies für chinesische Monopolunternehmen, für Sozial- und Ökodumping machen will, dann muss sich die EU wehren. Das wäre dann aber kein Racheakt für den Brexit, sondern ein notwendiger Schritt. Der Mannheimer Morgen hält fest, die Gefahr, dass vor allem im Westminster die Ideologen Regie führen, bleibt groß. Und damit auch die Befürchtungen auf europäischer Seite, was eigentlich passieren würde, wenn sich wider alle Erwartungen und entgegen einer unübersehbaren Zahl von Studien der Brexit für das Vereinigte Königreich als Erfolg herausstellen sollte. Ob der Binnenmarkt dann noch zu retten ist, steht in den Sternen. Kein Wunder also, wenn die europäischen Unterhändler in den kommenden Monaten eine harte Linie fahren.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet, wie immer unter deutschlandfunk.de. Und mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meinem Kollegen Peter Sawicki am Mikrofon. Ein Thema, dann wie Lkw-Fahrer aus Osteuropa ausgebeutet werden, eine Reportage.